Guten Tag und herzlich willkommen zu den Neuronews direkt vom GNP-Kongress 2026 in Linz. Im Rahmen der Nervennahrung-Podcast-Reihe von Roche berichte ich, Professor Tobias Ruck, gemeinsam mit unserem Gast Dr. Andreas Ziegler, Oberarzt der Sektion Neuropädiatrie und Stoffwechselmedizin am Uniklinikum Heidelberg und ärztlicher Leiter des pädiatrisch-klinisch-pharmakologischen Studienzentrums. Und zwar berichten wir von den Highlights des Kongresses und wir steigen gleich ein in die neuesten Erkenntnisse, die er für uns gesammelt hat. Ja, schönen guten Morgen, Herr Ziegler. Freut mich sehr, dass Sie hier bei uns im Podcast sind. Sie sind ja auf dem Kongress der Gesellschaft der Neuropädiatrie in Linz. Erzählen Sie mal ein bisschen, was vielleicht fernab vom Kongress, was macht Linz aus? Haben Sie irgendwas Schönes erlebt, schön essen gegangen?
Ja, guten Morgen erstmal, Herr Ruck. Freut mich, dass wir das zusammen machen. Ich habe noch zu wenig erlebt von dieser Stadt, aber es wurde mir bereits mitgeteilt, dass das der Original der Linzer Torte hier produziert wird an zwei Standorten. Und einen davon werde ich auf jeden Fall heute im Tagesverlauf und wenn es nachts um 22 Uhr ist, noch besuchen. Und was eine zweite Sache ist, die ich jetzt lernen durfte, ist, es ist ja sozusagen nicht so, dass es einen jetzt unbedingt primär nach Linz zieht, gell? Und das meine ich gar nicht negativ. Sehr viel Industrie hier, insbesondere Stahlindustrie, die Altstadt soll sehr, sehr schön sein, sodass ich mir das heute auch noch auf jeden Fall anschauen werde.
Ja, das kennen wir aus Bochum auch ganz gut, ehrlicherweise. Industriekultur nennt man das jetzt heutzutage.
Genau, Industriekultur, genau.
Gut, kommen wir mal zu den Highlights, zu Ihren Highlights. Was ist vielleicht das Hauptthema des Kongresses? Vielleicht ein kurzer Überblick und dann steigen wir einfach direkt ein, was Sie so erlebt haben, was für Sie begeisternd war und wo Sie vielleicht tatsächlich die großen Perspektiven sehen.
Ja, das Hauptthema ist und bleibt, Gott sei Dank, die extrem dynamische Situation im Bereich der neuen Therapien, die wir haben in der Erwachsenen- und Kinderneurologie. Und da haben wir natürlich komme aus dem neuromuskulären Sektor primär, da haben wir weiterhin, und das ist sehr erfreulich, eine extrem dynamische Situation. Das heißt, wir haben nicht nur die bestehenden Optionen, sondern auch viele neue, die wir jetzt zum Beispiel aus der Spinalmuskelatrophie auf die Duchenne-Muskeldystrophie übertragen können und viele andere seltenere Erkrankungen. Und die sehr, für mich sehr erfreuliche Situation ist eben, dass auch neue thematische Großbereiche wie die Epileptologie jetzt diesen Therapien geöffnet werden, den Antisens-Oligonukleotid-Therapien und auch anderen neuen Therapieoptionen. Und das ist natürlich für uns extrem, ist und bleibt sehr spannend. Und man kann kaum Schritt halten, ne, mit dieser Innovationsgeschwindigkeit. Und das ist natürlich super erfreulich, dass wir da Teil sein dürfen.
Absolut. Das merken wir dann auch in der Erwachsenen-Neurologie, dass wir auf einmal neue Patientengruppen sehen, weil sie in der Neuropädiatrie zum Glück so gut sind, dass die Patienten einfach länger leben und also härtere Outcomes und bessere Ergebnisse kann man dann, glaube ich, gar nicht mehr erzielen. Die SMA ist ja hier ja letztendlich in der Vorreiterrolle ein bisschen. Was sind da so Ihre Highlights?
Ja, die SMA, da denken ja viele Menschen, die jetzt nicht primär sich damit auseinandersetzen, dass die Messe da schon gelesen ist und das ist aber nicht der Fall. Ne? Das heißt, wir kriegen allein in 2026 kriegen wir zwei neue Therapieoptionen für die spinale Muskelatrophie und auch die bestehenden Therapieoptionen, die wir haben, entwickeln sich weiter. Ne? Wir haben Vereinfachungen durch Tablettenzulassung, zum Beispiel für Risdiplam. Und wir haben sozusagen für die Patienten immer noch sozusagen eine sehr, und auch für uns als Behandler eine sehr dynamische Situation. Wir kommen in das Zeitalter der Kombinationstherapien, ne, wo dann neue sogenannte Downstream-Therapien zugelassen werden mit den Myostatin-Inhibitoren. Also es gibt weiterhin sehr viel Dynamik in der spinalen Muskelatrophie und das ist natürlich was mich sehr freut.
Was wartet da auf uns 2026 für diejenigen, die nicht so tief im neuromuskulären Sektor sind?
Ja, wir haben jetzt ganz aktuell eine Zulassungsempfehlung am 23. April 26 von der EMA für die intrathekale Gentherapie bekommen, die eine schwierige Therapie ist und auch schwierige Zulassungsdaten. Und wir werden sehen müssen, wo diese neue Therapie ihren Platz findet. Die Zulassung ist für Kinder über 2 Jahre ohne Alterseinschränkung, das heißt auch für Erwachsene. Ne? Das heißt, wir werden jetzt mit der Erwachsenen-Neurologie und ihren Kolleginnen und Kollegen diskutieren, ob das eine Option ist, die man auch im Erwachsenenbereich einsetzt oder eben auch nicht. Das ist die eine sozusagen wesentliche Innovation in 26. Und die zweite ist, dass wir eben wahrscheinlich, das ist noch nicht zugelassen, weder von der FDA, aber der EMA, und wir werden aber ziemlich sicher eine weitere Zulassung eines Myostatin-Inhibitors mit dem Wirkstoffnamen Apitegromab bekommen, was dann in Kombination mit den bestehenden SMA-Therapeutika eingesetzt wird. Und da ist natürlich auch wieder die Frage, wer, für wen ist das jetzt sinnvoll, in welchem Zeitpunkt oder welchem Fortschritt der Erkrankung ist das sinnvoll. Und das heißt, wir haben sehr viele Fragen, die wir erklären müssen, auch in 2026.
Ja, das ist immer so ein bisschen das Schwierige daran, wenn man mehr Optionen hat, dann hat man nämlich auch mehr Optionen, dann muss man sich auf einmal Fragen stellen, wie schachtel ich das ineinander, was sind Sequenzen. Letztendlich wird dann natürlich auch immer gefragt, was ist der richtige Patient, die richtige Patientin. Und bei Ihrem Altersspektrum ist das ja nochmal ein bisschen komplizierter.
Ist tatsächlich so, und man hat auch mehr ethische und moralische Verpflichtungen. Das ist etwas, was jetzt Gott sei Dank auf dem Kongress auch thematisiert wird. Ist es wirklich sinnvoll, diese Therapien bei jedem einzusetzen? Ist es sinnvoll, aus einer sozusagen jetzt langjährig bestehenden, sehr erfolgreichen Therapie auf eine neue, ungewisse Therapie umzuschwenken? Macht das überhaupt Sinn? Oder bleiben wir nicht bei dem, was wir sozusagen jetzt auch schon viele Jahre einschätzen gelernt haben, wo wir das Nutzen-Risikoprofil gut kennen? Das heißt, das sind die Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, und das ist nicht trivial, muss man einfach sagen.
Ich hatte gesehen, auch aus Ihrer Arbeitsgruppe kommen natürlich Arbeiten zu SMA. Sie dürfen die Plattform gerne nutzen, auch die einmal darzustellen, wenn Sie wollen.
Im Prinzip bin ich keiner, der so viel Eigenwerbung betreibt, aber was sozusagen.
Aber es war interessant, deswegen spreche ich es an.
Ja, also aus meiner Sicht ist ein wirklich spektakulärer Fall und auch noch unverstanden. Ist ein Kind, was eben eine primär intrathekale Therapie für die SMA bekommen hat, mit Lusinersen, und darunter eine Hepatopathie entwickelt hat, unerklärt, auch ausgeprägt. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden, auf eine systemische Therapie mit Risdiplam umzustellen. Und siehe da, nach einigen Monaten war die Hepatopathie komplett rückläufig mit einer Restitutio ad integrum. Und das ist unverstanden, aber es gibt eine klare Assoziation sozusagen mit dem Therapiewechsel. Und das ist für mich ja eine sehr wichtige Geschichte, weil man ja immer vermutet hat, dass ein systemischer Mangel an SMN-Proteinen ein Problem sein könnte. Wir haben aber noch wenig Beweise, und das ist jetzt einfach ein klinischer Fall, der uns da eindeutig zeigt, offensichtlich kann so ein Problem auftreten.
Ja, absolut ein eindrückliches Beispiel, natürlich auch dafür, dass wir immer multisystemische, multiorganische Erkrankungen vor uns haben, genau. Insbesondere bei den Hereditären,
genau.
Natürlich.
So ist es, genau so ist.
Sie hatten auch Duchenne angesprochen, da waren ja die Studiendaten und auch die Zulassungsergebnisse ja etwas enttäuschend, wenn man ehrlich ist. Was gibt's da einen Hoffnungsschimmer?
Ja, da haben wir natürlich die Nichtzulassung der Gentherapie letztes Jahr im Sommer war ein Rückschlag und hat mich persönlich auch, sag ich mal, frustriert und auch meine Patienten. Da ist es jetzt sehr erfreulich für uns, dass auch die Firma Roche das aufgegriffen hat. Und wir sehen ja schon jetzt in den 3-Jahres-Daten dieser Therapie, dass es da eine Wirkung gibt und dass die Schere zwischen Behandlung und Nichtbehandlung auseinandergeht, ne? Und dass es einfach sozusagen durch unglückliche Umstände, die ich jetzt nicht näher ausführe, einfach die primäre Studie, ihren primären Endpunkt halt nicht erreicht hat. Aber im Endeffekt muss man sagen, geben wir diese Therapie auch nicht auf und sind jetzt froh, dass da auch Roche eine europäische Studie nochmal auflegt, eine placebo-kontrollierte Studie, die sicherlich sinnvoll ist, um dann wirklich zu verstehen, ob wir das nicht doch nochmal wagen sollten, ja. Das ist so der eine Bereich, und der andere Bereich in Duchenne, der sehr interessant wird mit mehreren Firmen mit einem unglaublichen Pipeline, sind halt die verschiedenen Exon-Skipping-Präparate für unterschiedliche Exon-Deletionen, also für verschiedene Subtypen und genetische Konstellationen. Und das ist natürlich auch was enorm Potenzial hat und was auch über die Blut-Hirn-Schranke teilweise geht. Das heißt, wir können vielleicht sogar einen ZNS-Phänotyp der Duchenne-Muskeldystrophie adressieren. Also das sind schon gigantische Innovationen, die da im Raum stehen, ja.
Ja, das macht den neuromuskulären Bereich gerade auch wahnsinnig spannend. Und so ein bisschen hört man heraus, dieses One Fits All, das wird insbesondere bei diesen Erkrankungen nicht funktionieren. Also in die Richtung Präzisionspädiatrie oder sowas hatte ich auch noch im Programm gesehen. Was würden Sie darunter verstehen? Und ist es genau das?
Ich würde sagen, es ist ein Teil dessen. Aber ich glaube, die Präzision ist ja eigentlich nicht nur Pädiatrie. Also wir können ja, es ist ja auch eine Präzisionsneurologie, nennen wir es. Ja. Bleiben wir mal bei unserem Bereich, es ist eine Präzisionsneurologie. Und ich denke, da spielen verschiedene Faktoren rein. Das eine ist eben, dass wir eine Datengrundlage schaffen, auch schon in der Natural History Datensammlung, die uns ermöglicht, dann die Intervention und ihren Erfolg oder auch Misserfolg besser zu bewerten über die Zeit. Das heißt, wir arbeiten sehr viel an diesen Datensystemen. die dann eben langfristig die Patienten nachverfolgen. Die sind meines Erachtens auch gesundheitsökonomisch unbedingt notwendig, um das besser zu verstehen, also auch nach Zulassung der Produkte. Und das ist so ein Teil, den ich unter Präzisionsneurologie auch verstehe, neben natürlich der Auswahl eines geeigneten und individuell möglicherweise sehr unterschiedlichen therapeutischen Regimes, ne? Und das ist die Kombination aus beidem. Und letztendlich brauche ich aber auch die Datengrundlage, um eine vernünftige Therapie auszuwählen, die dann zum Patienten passt. Und die Kombination aus diesem besseren Verständnis und einer besseren Datengrundlage zum individuellen Patienten und der entsprechenden Therapieauswahl und Nachbeobachtung, das denke ich, würde ich unter Präzisionsneurologie verstehen.
Jetzt hört die Pädiatrie und auch natürlich die Neuropädiatrie und Neurologie nicht bei neuromuskulär auf, auch wenn wir da beide besonders interessiert sind. Was gibt's denn aus den anderen Bereichen vielleicht noch, oder gibt's Lehren, die übertragen werden aus dem neuromuskulären Feld?
Unbedingt. Also der nächste, in Anführungszeichen, Blockbuster ist bei uns jetzt die Epileptologie, und da haben wir jetzt Studien in der Phase 3, hauptsächlich Antisens-Oligonukleotidpräparate, auch einige klassische Gen-Additionstherapeutika, die jetzt so ihre Readouts langsam aber sicher bekommen und wo wir auch sehr optimistisch sind, dass es einige Kandidaten ins Ziel schaffen. Ich nenne jetzt mal das Dravet-Syndrom als Beispiel, aber es gibt auch noch viele andere Beispiele. Und da ist es vor allem wichtig, und da wünsche ich mir noch sozusagen, da sind wir noch nicht so weit fortgeschritten, wenn ich so ehrlich sein darf, dass wir voneinander lernen und dass man die Fehler, die wir gemacht haben im neuromuskulären Bereich, und wir haben viele Fehler gemacht, nicht noch einmal macht, sondern dass man sich zusammensetzt und sagt, was habt ihr aus den letzten 10 Jahren gelernt und was können wir sozusagen, wie können wir uns vorbereiten auf diese neuen Therapien im Bereich der Epileptologie, weil wir müssen uns darauf vorbereiten und wir müssen unser gesamtes Tun und Handeln und auch die Versorgung dieser Patienten, die ändert sich so stark mit dem Auftreten von Therapien und auch der Notwendigkeit der Langzeitdatenerfassung, dass wir uns einfach da gut absprechen müssen und dass wir am besten uns darauf einigen, dass wir nicht 100 Systeme parallel nutzen, sondern wenige sozusagen oder nur eins, auf das wir uns dann einigen. Und das ist so ein Thema, was wir hier viel diskutieren. Da sehe ich die Fachgesellschaften in der Pflicht, also sowohl die DGN als auch die GNP, dass man sagt, wir machen quasi eine Fachgesellschaftsplattform, nenne ich es jetzt einfach mal, wo wir diese Daten vor Zulassung, nach Zulassung oder am besten auch noch in der interventionellen Phase sammeln und dann halt auch wirklich besser verstehen, wie gut die Therapien eigentlich sind.
Ein sicherlich auch ja, großer Wurf und natürlich auch viel genutztes sagen wir mal Signalwort ist die Digitalisierung, die sicherlich in unseren Alltag einziehen wird, in der einen oder anderen Form. Auch da wäre es natürlich gut, wenn wir uns auf Standards, auf einheitliche Lösungen einigen. Wie sind da die Entwicklungen in der Neuropädiatrie?
Ja, wir haben dazu eine tolle Session gehabt und die DGN habe ich da auch als sehr fortschrittlich immer erfahren und dürfte ja auch immer mal wieder dabei sein bei diesen Diskussionen. Ganz, ganz entscheidend wichtig, glaube ich, ist, dass wir die Stärken der Digitalisierung auch für uns lernen zu nutzen. Wir haben ja sehr viel Dysfunktionalität in unserem Alltag. Das wird bei Ihnen nicht anders sein als bei mir. Oh, ja. Und das heißt, es gibt sehr viele Dinge, die wir gewinnbringend nutzen können, zum Beispiel im Bereich künstliche Intelligenz. Und wir müssen aber auch eben die Grenzen, und das war gestern eine sehr gute Diskussion, vor allem mit Bioinformatikern, die selber auch sagen, wir müssen uns auch Grenzen definieren, wo wir die künstliche Intelligenz beispielsweise gar nicht hineinlassen. Also wo wir wirklich Grenzen definieren, da wollen wir sie nicht haben. Und andere Bereiche, da wollen wir sie ganz gezielt quasi als Assistenz, als digitale Assistenz nutzen. So diese Agenten, ne, einsetzen, die uns dann einfach helfen. Und ich glaube, da gibt es viele Bereiche auch bei wissenschaftlichen Publikationen etc. pp., wo man das extrem positiv und gewinnbringend einsetzen kann. Es gibt eben aber auch Grenzen, wo ich ungern sozusagen die Kontrolle verlieren würde über das, was die KI mir dann empfiehlt, ne?
Ja, letztendlich wäre natürlich das Naheliegendste die Arztbriefschreibung, aber letztendlich muss man ja doch auch irgendwie sagen, so ein Arztbrief, das hat man ja eigentlich auch in der eigenen Ausbildung gemerkt, das sorgt erstmal dafür, dass man seine Gedanken ordnet, vielleicht auch sieht, wo fehlt es denn, einen logischen Aufbau vielleicht auch in einem eigenen Handeln findet, und da kann schon auch was Wichtiges verloren gehen. Also unsere Fähigkeiten insbesondere.
extrem wichtiger Einwand aus meiner Sicht, und das war das, was wir genau gestern diskutiert haben, dass wir die Intuition, auch die emotionale Intuition verlieren, dass wir nicht mehr in der Lage sind, sozusagen intuitiv zu handeln, indem wir einfach ein Gefühl entwickeln für etwas und dann sagen, okay, das geht jetzt in die und die Richtung, ne, und dementsprechend handle ich. Und wenn wir das natürlich die KI primär übernehmen lassen, dann fehlt uns diese Intuition, denke ich, sehr früh, und das wird meines Erachtens ein großes Problem sein, weil am Ende werden wir immer noch hoffentlich diejenigen bleiben, die letztendlich die endgültige Entscheidung treffen, und die basiert eben auf Intuition, ne? Und wie Sie sagen, ich muss mich mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn ich mich nicht damit auseinandersetze, sondern die KI das macht, dann sehe ich das als wirklich großes Problem.
Ja, auf jeden Fall spannende Zeiten und natürlich auch immer mit vielen politischen Dimensionen dann verknüpft. Die Herausforderungen sind ja sicherlich in der Neuropädiatrie ähnlich wie in der Neurologie, zunehmende Ambulantisierung, die Gesundheitsreform, die nächste steht schon wieder mal an. Die Pädiatrie ist ja häufig auch ja nicht besonders gut abgebildet. Was wird da so im Moment diskutiert? Wie bereitet sich die Neuropädiatrie auf diese Herausforderung vor?
Ja, die Grundfrage für mich, und ich weiß nicht, ob ich das jetzt politisch korrekt formuliere, aber die Grundfrage ist, tun wir uns in der Neurologie zusammen, also Kinder- und Erwachsenenneurologie, oder machen wir das mit der Kinder- und Jugendmedizin? Ja, das ist jetzt eine sehr politische Frage, aber meines Erachtens gibt es, und das ist eine ganz persönliche Meinung, verzeihen Sie, dass ich die hier so kundtue, ist es extrem sinnvoll, dass wir die Kinder- und Erwachsenenneurologie miteinander gut verknüpfen. Wir machen das ja auch schon in vielen Bereichen, im neuromuskulären Bereich extrem gut aus meiner Sicht. Und auch da kann man eben lernen, dass wenn man sozusagen gemeinsam an einem Strang zieht und politisch gewisse Lobbyarbeit leistet, dann können wir extrem viel erreichen zusammen. Und wir werden auch viel ernster genommen. Ich meine, die DGN wird schon grundsätzlich ernster genommen als die GNP. Aber im Endeffekt ist es so, dass auch wir als GNP ernster genommen werden, weil die Politik merkt und auch die Kostenträger merken, okay, die sind gut vernetzt, die sind gut organisiert und sie haben einfach auch eine klare Meinung. Und das ist jetzt meine persönliche Erfahrung aus den letzten 10 Jahren. Das wird extrem honoriert und man wird dann eben auch gefragt, ne? Also ich mache jetzt ein Beispiel, damit Sie es besser verstehen können. Wenn jetzt eine Qualitätssicherungsrichtlinie aufgesetzt wird für eine Gentherapie, dann ist es jetzt heute so, dass der GBA uns fragt, wollt ihr nicht ein Konsensuspapier machen, damit wir die QS-Richtlinie an eurem Konsensuspapier orientieren und nicht uns irgendwas ausdenken, was dann vielleicht überhaupt gar keinen Sinn macht, ne? Und genau das ist die Strategie, die ich für sehr wichtig halte, und das ist jetzt intrathekale Gentherapie ein gutes Beispiel. Wir können uns jetzt als Erwachsene und Kinderneurologen zusammentun, können einen Plan machen, können sagen, wie wir es für richtig halten, wie diese Patienten nachgesorgt und auch systematisch untersucht werden müssen. Und wenn wir das gemeinsam tun, dann wird die Politik und der GBA uns folgen. Und wenn wir uns aber andersrum treiben lassen, dann kommen Dinge raus, die uns auch nicht gefallen, ne, in der Regel.
Ja, das ist ein starkes Argument für die Berufspolitik. Klingt erstmal mal sehr trocken, aber wie Sie schon sagen, da ist man einfach genau dort dabei und trifft eben genau diese Vorkehrungen, dass es nicht an uns vorbei geschieht. Und aus meiner Sicht ist das extrem sinnvoll, was Sie sagen, dass ich insgesamt die Neurofächer, wenn man es vielleicht noch breiter fassen will, also auch durchaus Neurochirurgie, da zusammentut. Da gibt es ja auch extrem viele Überschneidungen und dann hat man einfach auch ein anderes politisches Gewicht.
So ist es, und das hat die Erwachsenenneurologie schon seit vielen Jahren verstanden. Wenn man aber jetzt nochmal sozusagen, wenn wir jetzt nicht mit unserem Status Präsens mal zufrieden sind, sondern überlegen, wie könnten wir das denn noch besser machen, dann müssen Sie mal zur Onkologie gehen, und mit denen hatte ich jetzt viel zu tun. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere Liga. Das ist eine Lobbyarbeit, die wirklich seit vielen Jahren, würde ich fast schon sagen Jahrzehnten, extrem systematisch aufgebaut wird, und das müssen wir noch besser machen in unserem Fach, weil dann können wir auch Einfluss nehmen, ne, auf die Versorgung, wie Sie sagen. Dann können wir Ambulantisierungsstrukturen, die auch vielleicht irgendwann kostendeckend sind, schaffen. Das ist aber sehr wichtig, dass wir eben proaktiv vorgehen und nicht warten, bis man uns dann eine neue Vergütungsstruktur anbietet, weil das wird nicht kommen, ne? Also da kommt gar nichts, wenn Sie sich nicht auf die Hinterbeine stellen. Ja,
ja, ich habe gesehen, morgen ist noch eine Session, die Neuropädiatrie der Zukunft. Da haben Sie jetzt ja schon ein bisschen in die Richtung gesprochen, vielleicht so. Zum Abschluss unseres Gesprächs, wie sieht Ihre Neuropädiatrie der Zukunft dann aus?
ja, die Versorgung unserer Patienten, und das ist komplett unabhängig vom Alter, wird sich komplett verändern, hat sich schon verändert und wird sich weiterhin verändern. Und wir werden immer mehr in Richtung systematische Nachbeobachtung kommen. Das heißt, wir haben neue Therapien und die müssen systematisch nachbeobachtet. Wir brauchen quantifizierbare Variablen, objektivierbare Variablen für Wirksamkeit und Sicherheit dieser Medikamente. Das haben wir bisher oder viele von uns nie gemacht. Wir haben eine beobachtende Medizin gehabt und ich würde jetzt sagen, dass diese beobachtende Medizin, die ist immer noch wichtig, aber wir müssen das in eine messbare Medizin umwandeln, eine messbare Versorgungsstruktur. Das kenne ich jetzt und das kennen Sie ja auch aus Studien, ne? Aber das sind ja in der Regel vom Sponsor initiierte Studien mit einem klaren Protokoll. Und jetzt sind wir aber in der Regelversorgungswelt. Und da müssen wir jetzt trotzdem strukturierte Daten im Rahmen dieser neuen Formate, wie nennen jetzt mal die anwendungsbegleitende Datenerhebung oder andere, also Post-Marketing-Studien, um es kurz zu machen, müssen wir unsere Versorgung komplett umbauen. Wir müssen sie komplett umbauen und wir müssen unsere Leute ausbilden, systematisch quantifizierbare Variablen zu erfassen, damit wir das eben auch 15 Jahre systematisch nachbeobachten können. Und wenn wir uns da nicht gut organisieren, das haben wir ja schon geschafft im neuromuskulären Bereich, da können wir auch stolz sein, da sind wir die Vorreiter, dann wird man eben nicht in der Lage sein, sozusagen die Anforderungen, die kommen, ne, von GBA, von Politik, von der EMA, von wem auch immer, werden wir nicht schaffen, sonst zu befrieden. Ja.
Ja, also letztendlich kann man sagen, Herausforderungen, die wir uns stellen müssen, insbesondere oder am besten gemeinsam stellen müssen, aber dann sehen auch Sie, höre ich trotzdem raus, eine leuchtende Zukunft und die Begeisterung hört man Ihnen ja letztendlich auch an.
Ja, das ist gigantisch, dass wir jetzt sozusagen, Sie sind irgendwie wahrscheinlich in meiner Altersregion, dass wir noch ein paar Jahre vor uns haben, um dem beizuwohnen. Also für mich gibt es kein schöneres Geschenk als jetzt. Früher habe ich ja beim Sterben zugeguckt und jetzt schaue ich, was bei meinen neuen Therapien rauskommt und wie sie sich entwickeln. Und manche sind ja ganz normal, ne? Gerade bei der SMA, da sehe ich gar nichts mehr, kein Phänotyp, es ist einfach gesundes Kind. Und das ist halt schon gigantisch, ne, muss man sagen.
Absolut, also fantastisch. Und ich glaube, mit der Begeisterung können wir auch abschließen. Herr Ziegler, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ist immer schön, auch mal quasi so ein bisschen in andere, ich würde nicht sagen Fachgebiete, aber vielleicht andere Bereiche noch hineinzusehen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einblicke.
Ja, auch Ihnen danke für das tolle Interview.
Damit schließen wir die Neuronews-Episode live vom GNP-Kongress in Linz ab. Wir hoffen, die zusammengefassten Highlights waren nützlich für Ihre, eure Praxis. Ein großes Dankeschön an meinen Kollegen Dr. Andreas Ziegler für das Gespräch und an alle, die uns zugehört haben. Wir melden uns in 2 Wochen wieder wie gewohnt zurück mit den regulären Podcast-Folgen des Nervennahrung-Podcasts. Sie finden uns auf den üblichen Plattformen wie Apple, Spotify und Co. Bis dahin und tschüss.